Herzlich willkommen bei IT Tacheles, dem Podcast der Adesso SE rund um das Thema Software Engineering, naja, und um andere Digitalisierungsthemen. Und Digitalisierung in diesen Zeiten heißt ja immer auch viel mit generativer künstlicher Intelligenz, meinen wir auch nur mit künstlicher Intelligenz, und natürlich sind wir unmittelbar in dem Innovationskontext. Heute habe ich zu Gast Robert Helbig. Robert, ich bin ganz froh, dass du da bist. Vielen herzlichen Dank dafür. Wir kennen uns schon eine Weile und du kannst dich besser vorstellen. Vielleicht tust du das kurz.
Ja, Volker, danke dir. Danke auch für die Einladung zu deinem Format.
Genau, Robert Helbig ist mein Name. Ich bin bei der DATEV, da sage ich gleich noch was dazu, aktuell in der Position Head of AI, also kümmere mich um die ganzen KI-Themen. Du hattest gerade schon gesagt, neben generativer KI auch die ganz klassischen Ansätze. Und in meiner zweiten Rolle leite ich bei uns den DATEV Inkubator, also quasi eine Einheit, die sich um das ganze Thema kümmert, wie bekommen wir Innovationen leichtgewichtig auf die Straße, wie kriegen wir auch schnell raus, ob irgendwas funktioniert. Genau, und ich hatte gerade schon gesagt, ich glaube, die DATEV vielleicht noch mit drei Worten vorzustellen, ist könnte ganz, ganz interessant sein. Wir sind eine Genossenschaft. Und sind eine Genossenschaft quasi berufsständig für Steuerberater, Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer. Das heißt im Endeffekt, wir sind jetzt kein Player ganz auf dem freien Markt, sondern wir machen im Endeffekt Software und alle Dienstleistungen auch ringsherum für unsere Mitglieder. Und das hat zum einen natürlich auch zur Folge, dass wir vielleicht ein bisschen weniger Shareholder-Value-Druck haben als zum Beispiel auch eine andere freifliegende Company, weil wir halt ein sehr, sehr enges Klientel letzten Endes auch durch unsere Mitglieder auch haben. Zum anderen sind wir natürlich auch bei ein paar Sachen einfach auch darauf angewiesen, dass das, was wir tun, immer für den Berufsstand letzten Endes auch zum Vorteil gereicht.
Sag nochmal einen Satz zu den Größenordnungen. Ich sage das deshalb, weil es mich damals, als ich es erstmals von dir gehört habe, dann doch nochmal überrascht hat. Ihr seid ja eigentlich ein riesengroßes Softwarehaus, oder? Also ja, riesengroß, und wenn man dann dahinter guckt, sind da schon ganz, ganz überwiegend IT-Menschen, die da ihr Wesen treiben.
Absolut. Also vielleicht eine ganz kurze Anekdote dazu. Ich hatte vor Jahren einen Australier beim Camping kennengelernt, also eine australische Familie. Und der sagte, wo arbeitest denn du? Ich sage, bei der DATEV. Und er sagte, the German Train Company. Und ich sage, Eisenbahn? Und er sagte, in jedem Bahnhof, wo wir gewesen sind, haben wir das auch immer da oben gelöst.
Stimmt. Ja, das ist richtig.
Und im Endeffekt, mit was wir in Deutschland, glaube ich, mehr in Verbindung gebracht werden, ist vor allen Dingen so, ihr seid ja die, die diese Lohnabrechnungen drucken. Das tun wir auch. Aktuell 14-15 Millionen Lohnabrechnungen werden tatsächlich noch gedruckt. Der Weg geht natürlich auch dort Richtung Digitalisierung. Aber wir haben quasi mit über 40.000 Mitgliedern, Steuerberater, Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer, für die machen wir quasi Software und machen das mit in allen Standorten in Deutschland und ein Stück in Europa mit 9.500 Mitarbeitern. Ungefähre Umsatzgröße aktuell, ich glaube 1,3, 1,4 Milliarden Euro. Das ist quasi so, ja. In der Branche sind wir relativ bekannt. Ich glaube, außerhalb der Branche ordnet man uns manchmal halt, wie man merkt, doch ein bisschen anders zu.
Ja, ist ein schönes Setting eigentlich. Aber das bringt ja gleich die erste Frage auf den Tisch. So viele Leute in der Genossenschaft für Steuerberater und du kümmerst dich auch um leichtgewichtige Innovation. Da gibt es ja so einen ersten Knoten im Kopf. Erzähl mal, was der denn leichtgewichtige Innovation und Inkubation insbesondere auch heißt.
Ja, wir hatten so ein bisschen die Herausforderung gerade auch so in den letzten Jahren, wo natürlich auch alles mehr auch Richtung Cloud und so weiter auch ging. Also wir stecken gerade selber auch als Company in einer riesengroßen Transformation raus aus einer On-Premise-Software-Welt, die es bis jetzt ja bei uns auch gab oder die wir ausgeliefert haben, hin zu Cloud-basierten Produkten. Und dadurch, dass wir natürlich viel DNA von den Steuerberatern auch in uns tragen, war es auch völlig normal, dass du halt geplante Prozesse hast, dass das alles abgestimmt ist. Das bedeutet aber auch, dass du im Endeffekt gerade in so einer Welt, wie schnell sie sich jetzt auch dreht mit den Technologien, KI ist halt gerade das große Beispiel dafür, haben wir halt auch gemerkt, dass wir halt total an die Grenzen gekommen sind, was letzten Endes auch eine schnelle Auslieferfähigkeit auch anging. Also das heißt, wir haben einfach für neue Software einfach auch teilweise wirklich auch lang gebraucht. Und zum anderen hatten wir in den Prozessen weniger den Fokus drauf, einfach auch mal zu schauen, probier's mal aus, geh mal schnell an den Markt, lass mal leichtgewichtig irgendwas rausbekommen. Also so diese klassische 80%-Lösung mal zu testen und nicht bis 100% durchzuentwickeln. Und dafür haben wir quasi dann 2021 den Inkubator ins Leben gerufen, wo wir wirklich auch im Haus mit einer anderen Methodik, ne? Lass mal mit dem Prototypen schnell mit Kanzleien drüber sprechen. Lass die Kanzleien mal schnell sagen, was die auch davon halten. Das ist im Endeffekt ja ein Segen, dass du so schnell an deine Kunden auch rankommst. Und den hat man bis dahin, glaube ich, weniger genutzt, als man es hätte, also als wir es jetzt auch tun. Und wir merken, dass wir dadurch halt viel, viel schneller, also teilweise wirklich in Wochenzyklen, an Feedback gekommen sind unserer Kunden, die Software jeden Tag nutzen, damit wir sagen konnten, hey, das macht Sinn, dass wir das weiterentwickeln. Oder auch sagen, nee, das macht keinen Sinn, wir schmeißen es weg. Also ich sage mal so ganz klassisches Fail fast. Ne? Und was wir auch dadurch gemerkt haben, dass das natürlich auch zu einer Kulturveränderung bei uns geführt hat. Weil bei uns waren auch alle dran gewohnt, okay, du musst dem Steuerberater halt auch dann zum Schluss genau die Endlösung zeigen. Was anderes wird er auch gar nicht akzeptieren. Und wir haben halt gemerkt und dann auch den Kollegen im Haus natürlich dann auch transparent gemacht. Ey, guckt mal, wenn wir den ganz klaren Setting geben, den Steuerberatern, das ist jetzt einfach nur ein Prototyp. Und wir wissen, dass das nicht fertig ist, aber teste mal die und die Funktion. Bringt dir das was? Das hat, also die Steuerberater haben sich total abgeholt gefühlt, machen sie auch noch. Was dann auch gerade im KI-Umfeld nochmal zu einer anderen Entwicklung geführt hat, nämlich, dass wir das ganze Thema auf die Spitze getrieben haben mit unserer KI-Werkstatt. Das können wir vielleicht später nochmal drüber sprechen. Aber so haben wir halt gemerkt, dass wir wirklich in Wochenzyklen quasi Kundenwert liefern können, aber auch Kundenerfahrungen sammeln können, um die Produkte halt eigentlich viel schneller zu iterieren oder Umkehrschluss auch wegzuschmeißen.
Meine wahrscheinlich vorurteilsbeladene Vorstellung ist jetzt, dass Steuerberater nicht so die unmittelbare Klientel sind, die damit einverstanden sind, mit Software auch zu arbeiten und mit Services zu arbeiten, die vielleicht noch nicht so ganz ausgereift sind. Ich hätte gedacht, die brauchen nur im Wesentlichen und ganz, ganz überwiegend Stücke Software und Services, die einfach präzise und korrekt sind. Also nicht so schnell mal dahin prototypisierte Anwendungen, die vielleicht auch mal nur 80% korrekt sind. Also spätestens, wenn es zu Lohnabrechnung geht, aber auch schon bei Steuern ist irgendwie auch klar, erwartet man ja irgendwie präzise Korrektheit bis zur vierten Nachkommastelle. Von daher finde ich die Frage, wie schnell man Innovationen leichtgewichtig da schon ausrollt und AB-Testing macht, das ist ja auch methodisch ausgesprochen schwierig. Aber wir erzählen unserer Kundschaft sonst tendenziell eher zu sagen, er prüft sorgfältig, wo er mit solchen neuen Ansätzen daherkommt. Da muss eine gewisse Resilienz und Robustheit gegen Fehlverhalten auch dabei sein, weil je schneller du lieferst, desto öfter sind halt da auch mal noch Ecken und Kanten drin. Das lässt sich ja nicht vermeiden. Wie habt ihr die Kundschaft denn daran gewöhnt oder habt ihr die einzeln ausgewählt, wer da irgendwie besonders belastbar ist?
Exakt, das war wirklich genau, wie du es zum Schluss sagst. Also alles, was du sagst, unterschreibe ich komplett. Und wenn wir eine Software wirklich final ausliefern, dann muss bis zur 18. Kommastelle, egal, also was die Kommastelle hergibt, muss das richtig sein. Ne? Egal, wie du sagst, Lohnabrechnung, Finanzbuchführung, Jahresabschluss, Steuern und so weiter und so fort. Ne? Das muss alles super korrekt funktionieren. Und was wir gemacht haben, gerade am Anfang, wir haben wirklich teilweise handverlesen, also mit Kanzleien, wo wir wussten, die würden sich für sowas auch bereit erklären, handverlesen ein ganz, ganz klares Setting explizit gemacht und haben gesagt, hey, wir testen das jetzt gemeinsam und wir testen das auch außerhalb deines Kanzlei-Business, ne? Also auch zwecks Echtdatenverarbeitung, Auftragsdaten und so weiter und so fort. Also das Thema Datenschutz, Datensicherheit ist natürlich auch immer ein Riesenthema, dass das, was bei uns rausgeht, dann auch safe ist. Aber wir haben im Endeffekt ganz, ganz explizit gemacht, hey, wir testen jetzt einfach und das, was du bekommst und das, was du jetzt die nächste Stunde oder zwei Stunden vielleicht an Invest hast, das wird nicht für dich sofort produktiv nutzbar sein. Und das meinte ich jetzt gerade, die Mitglieder haben gesagt, ey, das ist super, wir machen das auch total gern, weil ihr seid ja unsere DATEV. Und wenn ihr uns fragt und ihr uns so einbezieht, dann wissen wir, also oder auch wohl wissen, dass das quasi noch nicht produktiv ist, aber dann geben wir gerne unsere Expertise und unser Feedback für das Thema zurück. Also wir haben ganz klar den Kontext getrennt und haben gesagt, hey, das ist bei Weitem noch nicht produktiv, aber wir würden gern dich, deine Zeit einfach und dein Know-how ein Stück nutzen wollen.
Okay, und ihr trefft dann natürlich auf eine Klientel, die mit ihren Kerngeschäftsprozessen eh schon mal digital ist. Ich meine, die haben ja nichts Physisches mehr, hin und wieder vielleicht mal Blatt Papier, aber im Großen und Ganzen liegen doch alle Informationen digital vor, oder nicht?
Ich glaube, du hast gerade so unseren Wunschtraum ein Stück formuliert.
Nee, gar nicht so.
Nee, also es gibt, also wir clustern da auch unsere Kunden auch so in traditionellere Kanzleien, digitale Vorreiter und so weiter und so fort. Und der Anteil derjenigen, die quasi digitalisieren und auch sagen, das ist eine Notwendigkeit, der steigt. Also der steigt auch immer mehr. Ne? Wir haben einen riesen Fachkräftemangel
natürlich auch auf dem Steuerberatermarkt. Das heißt, die Kanzleien sind auch gezwungen, so gut wie es geht, auch Effizienzgewinne irgendwo oder Potenziale zu heben in die Richtung. Aber du musst natürlich auch immer bedenken bei der ganzen Sache, oder wir müssen auch immer bedenken, wenn du halt Mandate hast, ich nenne es mal ganz flapsig, und einen Kirchturm ringsrum. Bäcker, Metzger,
Kundschaft,
Handwerker. Das ist halt, genau, die kleinen, kleinsten Betriebe und so weiter und so fort. Ne? Da gibt es halt einfach genug, die Sachen. Du, ganz ehrlich, ich schmeiß dir nach wie vor meinen Pendelordner einmal im Monat über den Zaun und dann go for it. Es gibt mittlerweile aber auch Kanzleien, und das ist natürlich schon auch ein Weg, den wir auch gut finden, oder wo wir sagen, dort muss es auch hingehen. Es gibt Kanzleien, die sagen, ey, ganz ehrlich, also entweder ihr stellt, liebe Mandanten, ihr stellt um auf digital und nutzt zum Beispiel DATEV-Angebote, die es ja auch dafür gibt, auch für Mandanten, oder auch andere Angebote in dem Ökosystem, ist völlig okay. Aber wir erwarten von euch, dass ihr quasi eure Belege digitalisiert einreicht oder gewisse Vorarbeiten auch schon digital macht. Weil dadurch, dass du natürlich auf diesem Steuerberatermarkt mittlerweile auch zu wenig Angebot hast für die Mandanten wiederum, ja, kannst du natürlich ein Stück auch die Mandanten erziehen, zu sagen, hey, lasst uns doch digital machen, das und das und das sind die Vorteile. Und wenn das nicht macht, kostet es halt mehr. Oder, also ich kenne teilweise wirklich auch Mandate oder aus dem Bekanntenkreis, die gesagt haben, mein Steuerberater hat mir die Pistole auf die Brust gesetzt. Das ist eine konsequente Handlung.
Ja, also am Markt, wo es knappes Angebot gibt, glaube ich, wird es für Digitalisierung tatsächlich so. So, und dann kommen wir jetzt an zwei Prozesse, die uns ja beide gleichermaßen interessieren, nämlich einmal den oder die Prozesse in der Kanzlei, die, wenn sie dann erstmal an der Eingangsschnittstelle digitalisiert sind, irgendwie natürlicher Gegenstand von weiterer Digitalisierung oder eben auch von generativer künstlicher Intelligenz sind. Ist klar, ne? Da denkt man sich sofort, da wird viel an Dokument erstellt, strukturiert, unstrukturiert, Text aller möglichen Art. Jetzt nicht Video, Film und Fotos, nehme ich mal an, aber viel an Content, der wahrscheinlich generiert werden kann. Also Gen AI beim Steuerberater, sag ich mal, flapsig dafür. Und dann der zweite Teil für eure, naja, es hat 9.000 IT-Menschen, vielleicht sind es am Ende auch nur 5.000, die mit IT hantieren. Aber trotzdem auch viele, und die haben ja auch Prozesse, die digital sind und digitale Artefakte liefern. Ich sag mal jetzt den Softwareentwicklungsprozess dazu, mit allem, was da für im weitesten Sinne. Also zwei super spannende Prozesse für generative künstliche Intelligenz. Über welchen soll man zuerst sprechen? Was meinst du? Was ist dir lieber?
Ich komme immer gerne von außen. Also lass uns gerne das von.
Ja. So habe ich dich kennengelernt. Finde ich so, von außen finde ich super. Immer erst an die Kundschaft denken. Finde ich genau richtig. Also gucken wir auf die Steuerberater-Geschäftsprozesse und Gen AI in einzelnen Anwendungen zur Unterstützung eben dieser.
Genau, also du hast ja gerade auch, fand ich, eine sehr schöne Unterteilung drin. Also einmal das ganze Thema Digitalisierung ist ja, also KI ist ja ein Teil davon. Ne? Wir gucken und wir gucken auch immer drauf, und ich habe auch gerade so in dieser, was war das, 2023, also diese riesen Gen AI Hype auch quasi zumindest durch unsere Landen so zog oder auch durch die Branche so zog, immer gesagt, hey, wir müssen uns ein bisschen davor hüten, dass jetzt nur, weil es gerade Generative AI gibt, dass nicht alles, was bei Trine auf dem Baum ist, auch mit Generative AI auch gelöst wird. Weil es ist halt teuer, es ist nicht so super nachhaltig, das muss man sich auch immer ein bisschen vor Augen führen. Also es gibt teilweise wirklich wirtschaftlichere Lösungen. Und ich habe auch immer gesagt, hey, gerade in unserem Umfeld, also wenn ich auch mit Kunden gesprochen habe oder mit Mitgliedern, dieses Ganze, ich muss dazu sagen, bin selber auch Steuerrechtler eigentlich vom ganz ursprünglichen Studium her.
Das ist ja immer gut, wenn man so richtig weiß, wovon man spricht, oder?
Ich glaube, gerade in der Phase war es gut, weil ich natürlich gucken konnte, dass ich auch ein Stück anschlussfähig, also quasi unsere Mitglieder gegenüber auch kommunizieren kann. Da habe ich gesagt, hey, der ganze Job in der Kanzlei lebt ja von Regeln. Also du hast Gesetze, du hast Vorschriften, und KI ist ja immer Statistik. Also eine Höchstwahrscheinlichkeit. Und da habe ich gesagt, wir müssen ganz, ganz genau gemeinsam auch überlegen, und gemeinsam meinte ich auch wirklich mit unseren Mitgliedern gemeinsam, wo macht es auch Sinn? Du hast gerade herrliche Beispiele gebracht, was zusammenfassen, einen Text generieren, irgendwas interpretieren. Ne? Dort ist es ja völlig in Ordnung, wenn der Satz beim zweiten Mal generieren vielleicht eine andere Wortstellung hat oder ein Stück anders Ding, aber die Semantik und die Logik ist die gleiche, ne? Oder das, was dahinter steckt.
Nicht Determinismus.
Ganz genau.
Kein Bug, sondern Feature bei den richtigen Generativtechniken.
Und dazu, wenn in der BWA drin steht 10.528,5, muss das halt 100 mal 10.528,5 immer wieder rauskommen.
Ja, das ist eine leichte Determinismus, nicht so schön.
Ganz genau. Und dort war wirklich im ersten Schritt auch erstmal so, dass dem Berufsstand, der natürlich auch, das sind ja Steuerrechtler, das sind ja keine Techies. erstmal auch klar zu machen, hey, wo sind die Chancen, aber wo müssen wir halt auch extrem aufpassen, dass halt nicht das passiert, dass irgendwie beliebig irgendwelche Ergebnisse rauskommen. Das war, glaube ich, am Anfang also ganz große Aufgabe, auch in der Phase auch von mir, da wirklich auf dem Markt einfach auch so ein bisschen zu versuchen, eine Einordnung zu machen, wo macht das Sinn und wo ist es aber quasi jetzt gerade auch völlig überzogen. Und dass wir halt eine clevere Kombination finden aus Algorithmen, aus Regeln, aus Generative AI und so weiter und so fort. Ne? Das hat dann auch relativ gut funktioniert. Und was wir dann auch gemacht haben, Volker, du kennst die, wir haben dann gesagt, hey, alles, was wir an Erfahrungen aus dem Inkubator hatten, dieses schnelle Iterieren, dieses einfach mal ausprobieren, wir wussten ja, wenn wir einen guten Kontext schaffen, kommunikativ für die Kanzleien, ist denen das bewusst, dass das noch keine ernste Software ist, aber dass es ganz wertvoll ist, was die Mitarbeiter aus den Kanzleien oder auch Kanzleiinhaber dazu sagen, und haben dort relativ schnell, also innerhalb von ein paar Monaten, die KI-Werkstatt ins Leben gerufen, für alle unsere Mitglieder kostenlos. Und wir haben dort, machen wir auch immer noch, Prototypen reingestellt und haben einfach gesagt, hey, das ist jetzt ein Setting, ihr könnt hier ein paar Sachen ausprobieren,
also bitte KI
und probiert einfach aus. Und was wir halt gemerkt haben, war halt ganz schnell zum einen, das war ein Stück Weiterbildungsmaßnahme für den Berufsstand. Das hatten wir völlig unterschätzt, was das auch wirklich bewirkt hat in den Kanzleien. Ich habe das gemeinsam mit meinen Mitarbeitern gemacht. Wir machen in der Woche eine Session dazu. Wir gucken uns, bei uns heißt es Dativ-GPT, wir gucken uns im Dativ-GPT ein paar Prompts an, die sich die Mitarbeiter überlegt haben. Also das hat, auch für uns hat es zu Unknowns geführt, also zu Prozessen oder zu Konsequenzen im Markt, die wir so auch gar nicht vorhersehen konnten, was natürlich cool war. Ne? Und zum anderen haben wir aber auch gemerkt, es gab halt einfach auch Use Cases, wo wir intern gesagt haben, das Ding muss fliegen, wo wir von extern gemerkt haben, ey, da ist überhaupt gerade gar keine Nachfrage da, ne? Teilweise sind die Prozesse noch nicht so weit, teilweise kommen die Kanzleien an die Daten nicht ran. Also unzählige Gründe, ne? Wo wir aber ganz schnell auch gemerkt haben, hey, super, dort wären wir wahrscheinlich unserem eigenen Hype so ein bisschen aufgesessen. Und dieses Instrument dieser Werkstatt jetzt bei uns in dem Fall hat halt echt dazu geführt, dass wir wirklich alle gemeinsam immer so ein bisschen down to earth geblieben sind und merken konnten, okay, ey, der Use Case wird gut. Einspruchsgenerator ist zum Beispiel so ein Beispiel. Wir haben innerhalb von ein paar Tagen so einen Einspruchsgenerator gebaut für Steuereinsprüche und haben auch dazu geschrieben, guckt mal, der halluziniert noch und so weiter und so fort, weil die Datenbasis noch nicht so gut war. Aber die Kanzleien haben sofort gemerkt, ey, das würde mir richtig was helfen.
Na klar,
das würde
mir richtig was helfen. Muss erstmal fristgerecht sein und auch ein bisschen Blödsinn drinsteht, ist gar nicht wichtig. Hauptsache erstmal der Einspruch zu.
Der ist raus und da haben wir auch gesagt, und jetzt merken wir, okay, die Kanzleien wollen das und haben das jetzt halt weiterentwickelt zum Produkt. Der ist jetzt quasi auch, also in der ersten Marktversion auch draußen. Ne? Konnten dort auch mit neuen Preismodellen spielen. Pay-per-use haben wir das erste Mal angewandt, was es bei uns sonst, also in unserer Lizenzwelt noch gar nicht so gab. Ne? Und sodass du wirklich pro Einspruch bepreisen kannst und so weiter. Und das sind alles so Sachen, dort haben wir halt von Anfang an wirklich mit unseren Mitgliedern zusammen das gut voranentwickeln können. Und unsere Mitglieder haben uns teilweise dadurch natürlich auch vor Irrtümern auch einfach bewahren können.
Aber das muss man sich immer auf der Zunge zergehen lassen. Ja? Also ein Modell, das KI-Werkstatt heißt, aber dann so reflektiv vorgeht, dass erstmal vorab sortiert wird, was ist womöglich überhaupt geeignet und was ist auch nicht geeignet. Und dann auch noch in der frühen Interaktion mit den potenziellen Anwenderinnen und Anwendern nochmal neu zu sortieren. Dann bleiben am Ende nämlich die Dinge übrig, also wahrscheinlich mit einer höheren Trefferquote zumindest, als wenn man nur mit IT-Begeisterung oder KI-Begeisterung an das Thema rangeht. Und du hast das am Anfang vorhin gesagt, es ist eben nicht alles KI. Das würde ich jetzt bei euch im Fall nochmal ganz unmittelbar unterstreichen, weil es eben so viele notwendigerweise komplett korrekte und deterministische Lösungen braucht. Und das zeigt aber mittlerweile ja auch die Erfahrung in der Breite. Also eins der letzten Harvard Business Reviews, 95% der mit großer Euphorie begonnenen Gen-AI-Projekte kriegen irgendwann mal Schwierigkeiten, entweder schon in der Prototypenphase oder bei der Überführung in die produktiven Anwendungslandschaften. Und da solch eine intelligente KI-Werkstatt zwischenzuhaben, die auf der einen Seite am Anfang sortiert und dann immer noch mal kritisch drauf guckt und dann noch überlegt, welcher Benutzergruppe ist denn was überhaupt zuzumuten an Innovation, finde ich, ist echt ein ausgebaut und schlaues Modell. Wahrscheinlich braucht man da so einen tollen Kontext, wie ihr den habt, wo ihr auf eure Kunden zugehen könnt und die auch im Zweifel sogar mal einzeln befragen könnt.
Voll.
Da bin ich überzeugt. Und ich glaube, das ist nicht so. Entschuldigung.
Alles gut. Alles gut.
Dann lassen Sie mal auf den zweiten Prozess gucken. Nämlich nicht den eurer Steuerberater, also sind ja mehrere, ist schon klar, sondern auf eure Softwareentwicklung. Ich meine, das ist ja wieder genauso ein gleicher Prozess. Ja? Da gibt es eben auch nur Digitales und Artefakte verschiedener Qualität. gibt ja nicht nur Code, den wir gerne generieren, sondern auch im Bereich Testing ganz viel. Kann man sich jetzt alles vorstellen, ist schon klar. Was macht ihr denn da Schönes?
Ich würde sogar noch kurz einen aufspannen. Im Endeffekt sind wir in der ganzen Company sehr rollenbasiert vorgegangen und haben gesagt, okay, es gibt natürlich, da komme ich gleich auch wieder drauf, den Entwicklungsprozess. Also ich sage mal, die liegende DevOps 8, nach der wahrscheinlich fast jeder eigentlich ab einer gewissen Größenordnung so ein bisschen auch sich einsortiert oder seine Themen auch einsortiert. Wir haben aber dazu auch wirklich geguckt über die Rollen hinweg, okay, welche Rollen im Haus generieren Texte, welche Rollen im Haus haben Autorentätigkeiten und so weiter und so fort. Weil das waren natürlich auch Sachen, wo wir relativ schnell auch gemerkt haben, okay, was brauchen die auch an Werkzeugen? Wir haben relativ fix in großen Stückzahlen auch Copilot-Lizenzen und auch ChatGPT Enterprise-Lizenzen teilweise parallel ausgerollt, weil wir noch gar nicht genau wussten, was ist denn eigentlich für die Rolle auch besser geeignet? Also was nutzt denn jeweils der Fachautor lieber? Ne? Und so ähnlich komme ich mal zum DevOps zurück. Wir haben eine sehr, sehr große Initiative, die nennt sich AI for DevOps, also wo quasi auch, ich sage mal, wie so eine Art Subprogramm unter dem großen KI-Programm quasi auch geguckt wird, okay, über die liegende DevOps 8 hinweg, was haben wir letzten Endes eigentlich an Tätigkeiten? Welche Tätigkeiten daraus sind erstmal ohne Dativ-Kontext, also da kannst du dir ein Paper durchlesen oder auf eine Konferenz fahren, was sind denn eigentlich Tätigkeiten, wie du es auch sagst, Testing und so weiter, die wirklich super gut mit KI oder grundsätzlich auch automatisierbar sind. Und dann ist der nächste Schritt zu sagen, okay, jetzt gucken wir uns mal alle tief in die Augen, wie ist denn das bei uns? Sind wir auch kulturell schon so weit? Sind wir skilltechnisch so weit? Haben wir die Daten da liegen? Weil das eine ist ja das, was du quasi auch, guck dir irgendein Werbevideo von GitHub Copilot an, die 70-80%, die alle sparen auf der ganzen Welt, wenn du das halt AI-Assisted Development einsetzt, klecht ja meistens, also zumindest in den Fällen, die ich kenne, sowohl bei uns als auch in anderen Softwarehäusern, ein bisschen mit der Realität, dass du sagst, ja, wir haben noch
Deal getroffen, der die 70-80% behauptet, außer mit Vertriebsinteresse. Ja.
Richtig, ganz genau. Also außer das Marketing-Ding, weil jeder sagt, du, ich habe noch ein bisschen Datenschutz und ich habe einfach auch ein paar Vorbehalte bei Mitarbeitern und wir müssen die Sache auch mal sauber einführen. Und das ist bei uns, da sind wir, glaube ich, gerade auch echt an so einem Punkt, wo jetzt alle auch an einem Strang ziehen. Also dass auch die, ich sag mal, die Führungskräfte aus einer Personalsicht sagen heraus, hey, was braucht es denn eigentlich, dass der Mitarbeiter im Testing, im Development, im Requirements Engineering, also über die ganze 8 hinweg quasi, damit der das auch einfach gut einsetzen kann, Klammer auf, damit er es auch einsetzen will.
Ja, na.
Das sind ja zwei Seiten einer Medaille.
Absolut.
Was braucht es letzten Endes auch an Werkzeugen? Also du bist ja in den letzten, also gerade letztes Jahr muss ich sagen, bist ja kaum noch hinterhergekommen, was auch die Werkzeuglandschaft anging. Ne? Da kam auf einmal Cursor AI um die Ecke und dann kam das und dann musst du ja auch wieder überlegen, was
tätowieren wir überhaupt seitlich in den jeweils neuen Versionen, da kannst du ja ein sehr irre Ding.
Und was testest du, was gibst du auch in eine Mainline, was machst du auch wieder transparent und sagst übrigens, 15 Leute von uns testen jetzt mal Cursor AI in dem konkreten Umfeld, ne? Und guckt bitte zu und lernt, ne? Aber macht euch jetzt bitte nicht verrückt, sondern arbeitet erstmal mit GitHub Copilot weiter, weil das jetzt auch gerade bei uns auch das Tool der Wahl auch erstmal gewesen ist. Und das sind natürlich, also das stellt natürlich auch Anforderungen oder diese Komplexität stellt natürlich auch Anforderungen an die Organisation. Und wir haben genauso, wie das quasi mit diesem, bei uns ist das AI at Dativ, nennt sich dieses KI-Programm, ist es genauso quasi bei uns in der Unternehmenstechnologie, also im Technology-Bereich quasi auch eine Initiative, die das wirklich auch bündelt und versucht, eigentlich aus allen Dimensionen oder Handlungsfeldern diese Komplexität ein Stück auch zusammenzubringen.
Gibt es bei euch eine Prognose, wie viel Aufwand denn tatsächlich gespart wird oder wie viel produktiver es wird mit mutigem Einsatz von Gen-AI in dem Gesamtprozess?
Naja, also wir haben es jetzt ein bisschen anders gemacht. Wir peilen aber über die Prozesse hinweg 15% jetzt erstmal an als Jahresziel, weil wir gesagt haben, das wird durch Quick Wins auch gehen.
Ja.
Also
ja.
Ich denke, das wird funktionieren. Ich könnte mir vorstellen, aber halt mit so einem abnehmenden Grenznutzen quasi. Ich glaube, dass du wahrscheinlich noch mal 3 Jahre Arbeit reinstecken kannst und vielleicht noch mal 5% oder vielleicht auch 10% rausholen kannst. Ich könnte mir aber vorstellen, dass natürlich der Aufwand, den du dann auch organisatorisch betreiben musst, für die letzten paar Prozent gegebenenfalls inadäquat hoch sein wird.
Ja, genau. Ich höre von vielen Unternehmen, von Softwareentwicklern, bei uns im Haus ist es auch nicht ganz anders, so eine Einschätzung, es wird schwierig, die jungen Leute ranzuführen, also die Juniors, die jetzt nicht viel Erfahrung haben, weil das, was die so programmieren können, typischerweise, ist halt tendenziell noch ein bisschen mehr Gegenstand von Generierung. Also viel von dem, was man mit wenig Anwendungswissen und wenig Erfahrung und Architekturwissen programmiert, kann halt leichter generiert werden als die Teile, die halt stärker von Domänenwissen durchdrungen sind. Wenn das denn stimmt, lass uns das für einen kurzen Moment annehmen, kommen wir ja in eine schwierige Situation. Ich sag mal, sowohl auf Betriebsebene als auch auf Branchenebene und auch wahrscheinlich als Gesellschaft insgesamt, weil wir Schwierigkeiten haben, Aufgaben zu finden, die heute noch von Junioren gemacht werden können, weil da ist jeder schnell mal so ein Senior dabei und sagt, okay, statt der zwei Junioren, ich mit anleite, nehme ich jetzt tatsächlich mal einen KI-Agenten, der das tut. Und bleibt zu wenig Futter für die jungen Leute über. Das trifft mich übrigens auch an der Uni, muss ich mal sagen. Ja, also für einen schweren Kampf zu sagen, die müssen schon noch alle programmieren lernen. Und programmieren lernen die aber dummerweise nur mal in den einfachen Aufgaben. Und dafür kann man es hinterher auch, dabei kann man später auch Gen AI gut einsetzen, sodass die Aufgabe an sich gar nicht vervielfältigbar und in die Zukunft fortsetzbar ist. Nichtsdestotrotz lernt man es halt an nichts anderem. Ja, du kannst ja nicht so eine Gruppe von Studierenden da dran setzen, zu sagen, und jetzt baut man den schwierigen Teil eines Bestandsführungssystems. Das ist ja irgendwie keine sinnvolle Aufgabe. Wie geht ihr denn damit um? Stellt ihr Junioren ein oder macht ihr da ein bisschen weniger?
Naja, ich glaube, dass die Antwort würde ich ein bisschen zweiteilen. Also wir haben, finde ich zumindest, also aus meiner Sicht, eine ultra gute Aus- und Weiterbildung. Also denen auch quasi dieses kulturelle Problem auch bewusst ist und wo wirklich bei uns extrem viel Wert auch drauf gelegt wird. Gerade, also seien es jetzt auch Fachentwickler aus einer Ausbildungssicht raus, also es ist ja nicht immer nur Studium, ne, sondern aber natürlich auch, ja, wir haben teilweise BA-Studierende, die bei uns quasi auch dual studieren oder natürlich auch junge Studenten die oder Studierende, die quasi von der Uni kommen mit dem Bachelor. Ich glaube, das ist ja auch das, was du so ein bisschen abziehst, wo quasi bei uns wirklich viel gemacht wird mit Challenges, mit Rallies, Planspielen und so weiter und so fort. Teilweise auch bei mir in meiner Einheit, wo wir ganz klar sagen, lass die einfach mal probieren. Wohl wissend, dass du das, wie du es gerade sagst, wahrscheinlich auch anders unternehmerisch gesehen, wahrscheinlich sogar anders lösen könntest oder anders sinnvoller. Aber ich glaube, dass diese, ich mag zwar Awareness als Begriff nicht, aber ich glaube, hier passt es vielleicht sogar ganz gut zu sagen, hey, wir dürfen uns nicht so eine Beginner-Gap schaffen, weil ab Intermediate ist es ja statistisch relativ gut nachweisbar, dass dort halt auch das ganze Thema Gen AI nochmal ganz anders hebelt, ne? Dass wir uns nicht so ein Gap einbauen. Ich merke aber, und das ist jetzt der zweite Teil meiner Antwort, dass, wo wir quasi jetzt auch, ich sag mal, auf dem Arbeitsmarkt nachschauen, ne? Wen holst du denn die rein? Oder auch den mal bei anderen guckt, ne? Wen suchen die sich denn? Dass vermehrt nach Intermediates geguckt wird oder halt nach Seniors. Und das halt so ein bisschen, ich glaube, diese Beginner-Gap halt, ich glaube, dass sich das ein Stück ausprägen wird, weil das kriegst du ja auch als alte Company. Da kriegt ihr nie abgefangen und kriegen wir nie alleine abgefangen. Ne? Ich glaube aber, dass sich das wahrscheinlich erstmal kurz zum Problem, also zum Zustand, den du nicht so lassen kannst, erstmal auch ein Stück definieren muss, damit dann wieder auch dagegen agiert werden kann.
Ja, glaube ich, das darf bloß nicht zu lange passieren, sonst verlieren wir ja für die Generation und vor allem haben wir bisher noch keine andere Alternative für so ein, um Senioren zu finden, als irgendwie auch Junioren auszubilden. Soll, aber es gehört einfach zusammen.
Ganz genau so ist es.
Super, Robert, jetzt sind wir schon ein bisschen über die Zeit, aber ich will nicht sagen, wir haben uns verquatscht, den Eindruck hatte ich ganz und gar nicht. Wir hatten einfach so viele tolle Sachen miteinander zu besprechen und ich freue mich immer so von deinen Erfahrungen und Kompetenzen zu hören. Das ist wirklich richtungsweisend für vieles andere, was wir in der deutschen IT-Industrie noch vor uns haben. Da ist so eine Genossenschaft dann vielleicht doch ein ganz super Rahmen, um sowas aufzusetzen, auszuprobieren. Und das hängt natürlich auch daran, wie du das getan hast. Vielen Dank für unser Gespräch.
Dankeschön, Volker. Gute Zeit für dich.
Ich verweise nochmal auf www.adesso/podcast, wo diese Folge und alle anderen auch zu finden ist. In dem Sinne für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer einen schönen Tag. We'll be right back.